lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
Heute aus Groningen. Ich bin Katharina Borchert und ich habe mich verabredet mit der Autorin Annette Danie, die schon 10 Romane geschrieben hat, durchaus erfolgreich, aber die erst mit ihren letzten beiden Romanen einen enormen Durchbruch erlebt hat. Preise, 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 und die seither auch ins Deutsche übersetzt wird. Da ist zunächst der Roman Der erinnerte Soldat, die Geschichte eines Soldaten, der im Ersten Weltkrieg sein Gedächtnis verliert. Und jetzt ist Das Lied von Storch und Dromeda hinzugekommen, ein Roman nicht über die englische Autorin Emily Brontë, sondern über ihr geheimnisvolles Nachleben. Dafür gab es hier in den Niederlanden 2023 sogar den renommierten Libris Literaturpreis. Über Das Lied von Storch und Dromeda wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Annette Danie.
Hallo.
Frau Danie, wir treffen uns hier in Groningen in den Räumen Ihres Verlags De Passage, mitten in der Altstadt, ganz nah am Grote Markt, ganz nah am Martini-Kirchturm. Sie wohnen in Groningen. Was bedeutet Ihnen Groningen?
Ich bin hier nicht geboren. Ich bin in Drenthe geboren. Das ist eine Provinz.
Ich wurde nicht hier geboren. Ich wurde in Drenthe geboren. Das ist die Nachbarprovinz, etwas weiter im Süden. Ich habe zwar in Utrecht studiert, aber doch die meiste Zeit im Norden gelebt. Meine Eltern übrigens auch. Ich fühle mich dem Norden der Niederlande generell sehr verbunden, nicht nur der Stadt Groningen.
Einige Ihrer Romane spielen aber hier, ne? Das hat sich auf Ihre Literatur durchaus ausgewirkt, die Stadt Groningen. Sie haben schon 10 Romane publiziert, einige davon spielen in oder bei Groningen. Die Bücher erschienen zuerst bei Verlagen in Amsterdam. Erst vor ein paar Jahren sind sie zum Groninger Verlag De Passage gewechselt. Alle wollen nach Amsterdam und dort publizieren, aber sie sind den umgekehrten Weg gegangen. Warum?
Ich hatte al een heleboel romans geschrieben, maar die verkochten niet zo goed.
Ich hatte schon viele Bücher geschrieben, aber die verkauften sich nicht gut genug. Mein damaliger großer Verleger in Amsterdam sagte, wir können deine Bücher nicht mehr publizieren. Darum bin ich auf die Suche nach einem anderen Verlag gegangen, aber alle haben mich abgewiesen. Schließlich kam ich zu De Passage in Groningen, wo ich damals auch schon wohnte. Anfangs also nicht ganz freiwillig.
Die wilde es heel graag uitgeben, dus zo ben ich bei Passage gekommen. Nicht geheel freiwillig eigentlich.
Bei De Passage ist jetzt zuletzt eben auch Das Lied von Storch und Dromeda erschienen. Die deutsche Übersetzung gibt es bei der Friedenauer Presse. Das ist auch ein sehr feiner Verlag in Deutschland. In diesem Roman erzählen Sie die Geschichte von 11 Menschen, die alle etwas mit einer gewissen Eliza May Drayden zu tun haben. Wahrscheinlich oder fiktiv, das ist ein bisschen die Frage. Eliza May, das ist Ihre ganz persönliche Version der englischen Autorin Emily Brontë. In 11 chronologisch angelegten Großkapiteln erleben wir 11 verschiedene Menschen, die hatten teils etwas mit Eliza zu tun, teils gibt es später verblüffende Parallelen zu Elizas Leben und auch sehr viel später noch, denn die Figuren leben vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Das bedeutet, ihr Roman umfasst ungefähr 3 Jahrhunderte. Was ist für Sie die erzählerische Grundidee dieses Romans?
Ich hatte Wuthering Heights hatte ich gelesen, toen ich, von Emily Brontë habe ich gelesen, toen ich 17 war, auf Schule für Englische.
Mit 17 habe ich Wuthering Heights gelesen, den Roman Sturmhöhe von Emily Brontë, für den Englischunterricht in der Schule. Ich war damals ein totaler Brontë-Fan. Später habe ich den Roman noch einmal gelesen und fand ihn total seltsam. Im 19. Jahrhundert war es absolut ungewöhnlich, einen Roman aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Deswegen bleibt darin auch unklar, was nun eigentlich wahr ist und was nicht. Und das, obwohl Bücher damals doch eine Moral vermitteln sollten. Auch das Genre ist rätselhaft. Sturmhöhe ist kein Horrorroman, aber er enthält einige Horrorelemente, die im Buch völlig normal wirken.
Horrorelemente, immer da wird overgeschrieben, alsof het heel normal ist. Also ich denke, ja. Laat ik eens proberen om het boek te begrijpen en toen heb ik
ook. Ich wollte das Buch gerne genauer verstehen und habe lange darüber nachgedacht. Und dann wollte auch ich so ein Buch gerne schreiben. Ich wollte Sturmhöhe nicht nachahmen, aber eine Art modernere Version schreiben. Ich denke ja, dass Sturmhöhe ein religiöser Roman ist. Ich selbst bin nicht religiös, aber ich habe versucht, mein Weltverständnis ins Buch einzuarbeiten. Das ist die Idee hinter meinem Buch.
Meine Vision auf die Welt in dem Buch zu stoppen. Das ist die Idee hinter dem Buch.
Und wie würden Sie das zusammenfassen, Ihren Blick auf die Welt oder Ihren Blick auf das Leben? Was sind da so die Grundkonstanten, die für Sie besonders wichtig waren in diesem Buch?
Nou, dat is een moeilijke vraag. Ik ben opgevoed door twee ouders die allebei bioloog waren. Dus ik ben opgevoed met de evolutietheorie van Darwin.
Dat is een schwierige vraag. Meine Eltern waren beide biologen. Ik ben also aufgewachsen met Darwins evolutionstheorie. Ich bin nicht gläubig, aber mir wurde schon früh vermittelt, dass die Natur etwas Großes und Schönes ist. Wenn man das Wort Natur durch Gott ersetzt, dann bin ich doch immer nicht gläubig. Aber ich merke doch, dass es da etwas Größeres gibt als unseren kleinen menschlichen Alltag. Aufstehen, Frühstück, ins Bett, wieder aufstehen.
Ich gehe allein mal eventjes eten und nach meinem Werk und das ist es dann. Dus iedereen heeft volgens mij in zijn hoofd die idee van dat
Menschen brauchen etwas Größeres. Essen und Arbeiten reicht uns nicht. Das kann Gott sein oder die Idee, dass man Teil der Natur ist oder auch Teil einer Gemeinschaft. In meinem Buch kann jeder seine eigene Sinnhaftigkeit finden. Ich erzähle darin viele verschiedene Geschichten und die Verbindungen dazwischen kann jeder selbst bestimmen.
Zijn eigen zingeving invinden in het boek. Er worden heel veel verhalen verteld en je kan dezelfde verbanden interpreteren naar je eigen zienswijze.
Manche der sehr vielen Personen in diesem Roman kennen Eliza May noch persönlich. Insofern ist auch der Blick jeder Figur auf Eliza May Drayden auch unterschiedlich. Was erfahren wir trotzdem glaubhaft über diese ja sehr zentrale Figur in diesem Roman?
Nou, dat is een moeilijke vraag, want de meeste van die dingen die je te weten komt over heel veel mensen, daar verbaas ik me over.
Dat is een schwierige vraag, denn die meisten dingen die man über Eliza erfährt, sind Auslegungssache des Lesers. Deswegen staune ich, dass viele Leser hier in den Niederlanden meinen, sie würden so viel über Eliza erfahren und sie auch so sympathisch finden. Das alles ist reine Interpretation, denn genau genommen gibt es kaum belastbare Informationen über sie. Man erfährt eigentlich nur, wie Zeitgenossen sie erlebt haben. Und später im Buch tauchen dann bei Menschen, die Eliza gar nicht mehr kannten, Motive aus ihrem Leben auf. Jeder Leser puzzelt sich seine Eliza May Drayden also selbst zusammen.
Von Ojevaar en Dromedaris, omdat die Ojevaar, dat is iets wat je zelf maakt uit een soort van verband. En je kan allemaal tekenen en dan op een gegeven moment ontstaat er een Ojevaar. Dus de Ojevaar is eigenlijk Eliza May Drayden. Je maakt haar zelf.
Deswegen heißt das Buch auch Das Lied von Storch und Dromedar. Denn im Buch erblickt eine Person in einer ganz anders angelegten Zeichnung plötzlich einen Storch. So ein Storch ist auch Eliza May Drayden. Jeder Leser macht sich seine eigene Version von ihr. Man weiß zwar, wann sie geboren wurde, aber selbst ihr Tod bleibt unklar. In der Mitte meines Romans gibt es eine Geschichte, in der meine Figuren glauben, dass sie nach Amerika ausgewandert ist und da unter anderem Namen weiterlebt. Man weiß nur wirklich wenig über sie.
Charlotte Bronte, ihre Zus, ein Jahr ältere Zus, die werd tijdens hun leven beroemd, heel erg beroemd zelfs in Engeland. Dus toen zij overleed, toen hebben heel veel mensen ook allemaal.
Das ist bei Emily Bronte übrigens ganz ähnlich. Zu ihren Lebzeiten wurde ihre ältere Schwester Charlotte zwar ziemlich berühmt, aber Emilys Roman Sturmhöhe fanden alle total seltsam. Deshalb hat sich damit lange kaum einer beschäftigt. Die erste Biografie über Emily Bronte erschien erst 40 Jahre nach ihrem Tod. Deswegen sind von ihr auch nur so komisch übertriebene Anekdoten überliefert. Mehr wissen wir nicht über sie. So bin ich auf die Idee für mein eigenes Buch gekommen. Eigentlich geht es darin nicht um Emily Bronte selbst, sondern um ihr Leben nach dem Tod. Das wiederum korrespondiert auch mit ihren Gedichten, die sich viel mit dem Tod und dem Leben nach dem Tod beschäftigten. Mit meinem Buch hat sie also ein Leben nach dem Tod bekommen.
Und das ist auch interessant, weil ihre Gedichte gehen auch oft über den Tod und über das Leben nach dem Tod. Also das ist ihr Leben nach dem Tod, was sie gekriegt hat.
Was wir aber sicherlich über Eliza May Drayden wissen, ist, dass sie zwei Schwestern hatte. Ich glaube, da waren sich alle einig, die über sie erzählt haben in ihrem Roman. Ihre Schwestern heißen Millicent und Helen, die sind sehr wichtig für sie. Mit denen zusammen schreibt sie auch Geschichten und Romane, so wie das die Brontes auch gemacht haben. Eliza liebt ihre kleine Schwester Helen ganz besonders. Warum?
Nou, het was natuurlijk in het echt, hield Emily Bronte heel veel van haar jongere zus Anne.
Auch die echte Emily Bronte liebte ihre jüngere Schwester Anne ganz besonders. Mit ihr verstand sie sich besser als mit Charlotte. Die war wohl zu eigenwillig. Sie spielen von Kindheit an zusammen. In meinem Roman heißt Anne dann Helen. Und Helen stirbt irgendwann. Das ist anders als in der Realität. Die echte Emily starb vor ihrer Schwester Anne. In meinem Roman habe ich das umgedreht, denn darin versucht Eliza Kontakt mit Helen im Totenreich aufzunehmen. Davon erzähle ich auch in einem Kapitel.
Eliza Maidwaden dann probiert Kontakt zu suchen mit haar jongere zus Anne in het Dodenrijk. Dus daar gaat ook een hoofdstuk over.
In der Tat, in diesem Roman sterben viele Menschen und sie sterben oft auch sehr früh. Sie haben Lungenentzündung, Typhus. Manche Frauen sterben im Kindbett. Schnell raffte es einen im 19. Jahrhundert dahin. Ältere Geschwister von Millicent, Eliza und Helen sind auch schon früh verstorben, so wie auch bei den Brontes. Schließlich trifft es auch eben Helen, Elizas Lieblingsschwester, und deswegen kommt Leichenwäscherin Susan und muss die tote Helen waschen. Wir hören jetzt mal eine kleine Passage aus dem Roman von Annette Danje selbst auf Niederländisch und später auch noch auf Deutsch.
De weinige keren dat Susan Eliza Maidwaden in het dorp had gezien, was ze in het gezelschap van haar jongere zus geweest, innig gearmd alsof ze bescherming bij elkaar zochten. Met neergeslagen ogen haastte ze zich door High Street langs de kerk, Church Street in, naar huis. Dit magere, levenloze lichaam dat op het bed lag te verstijven totdat Susan het kon wassen en kleden, was al wat Eliza May restte van het liefste dat ze had gekend. Met een prop in haar keel luisterde Susan naar haar gedempte gesnik, afgewisseld door gekreun en diepe bibberende zuchten, alsof ze het wilde uitschreeuwen van ellende en haar kreet nog net in het kussen wist te smoren. Tranen biggelden over Susans wangen. In de maat van het verdriet achter de muur las ze hardop verder. En later, toen dan die drie kwartier waren verstreken, ontkleedde ze Helen en waste ze haar, begeleid door het wanhopige gesnik van haar zus. Susans tranen drupten langs haar kin op Helens blonde haar, haar bleke gezicht op haar met watten gesloten ogen, haar bloedeloze lippen. Niet eerder had ze een dode huilend afgelegd, ook Susie niet. Het was ongepast als een man kussen en intussen aan een ander denken.
Vielen Dank, Annette Danje. Ja, und wir haben jetzt im Hintergrund ein bisschen Geräusche gehört und dann wissen wir auch, wo wir sind. Wir sind mitten in Groningen in einem Ladenlokal, nämlich im Verlag De Passage, direkt im Zentrum von Groningen. Ja, Millicent, Eliza und Helen sind die Töchter von Pfarrer Drayden. Der Schauspieler Jan Jaroschek liest dieselbe Stelle jetzt noch einmal auf Deutsch und noch ein bisschen mehr.
Die wenigen Male, die Susan Eliza Maidwaden im Dorf gesehen hatte, war sie in Gesellschaft ihrer jüngeren Schwester Helen gewesen, eng umschlungen, Arm in Arm, als würden sie beieinander Schutz suchen. Mit niedergeschlagenem Blick hasteten sie die High Street entlang, vorbei an der Kirche, in die Church Street und nach Hause. Der magere, leblose Körper von Helen, der nun steif auf dem Bett lag, bis Susan ihn waschen und anziehen konnte, war alles, was Eliza May von dem Liebsten, das sie gekannt hatte, geblieben war. Mit einem Kloß im Hals lauschte Susan ihrem gedämpften Schluchzen im Nebenzimmer, das sich mit Stöhnen und tiefen, zitternden Seufzern mischte, als ob sie ihren ganzen Schmerz herausschreien wollte und es gerade noch schaffte, den Schrei in einem Kissen zu ersticken. Susan rollten Tränen über die Wangen, und sie las laut weiter aus der Bibel im Rhythmus des Kummers hinter der Wand. Später, als diese Dreiviertelstunde verstrichen war, zog sie Helen aus und wusch sie, begleitet von dem verzweifelten Schluchzen ihrer Schwester. Susan tropften die Tränen vom Kinn auf Helens blondes Haar, auf ihr bleiches Gesicht, auf die mit Watte geschlossenen Augen, die blutleeren Lippen. Noch nie hatte sie eine Tote weinend versorgt, nicht einmal Susie. Es war genauso unanständig, wie einen Mann zu küssen und dabei an einen anderen zu denken. Sie wischte sich das Gesicht ab und putzte sich die Nase, bevor sie das Zimmer verließ. Der Kummer hinter der Mauer war leiser geworden, ermüdet, aber nicht weniger herzzerreißend. Zögernd stand sie vor der Tür, hinter der das Schluchzen hervordrang. Sie legte ihre Hand auf die Klinke, und als sie herunterdrückte, machte sich auf der anderen Seite eine verlegene Stille breit. Susan hätte den nie geliebten, mutterlosen Körper gerne in die Arme geschlossen, um sie zu trösten, wie sie es mit Susie getan hätte. Wäre sie am Leben geblieben, sie wäre jetzt in Elizas Alter. Aber sie wagte es nicht. Als sie die Klinke losließ, spürte sie, wie Eliza, die sicher angespannt auf die Tür schaute, aufatmete. Unten auf dem Flur traf sie Pfarrer Drayden. Sie sagte ihm, wie schrecklich sie es fände, dass er nun auch seine jüngste Tochter verloren hatte. Er dankte ihr und zahlte 6 Schilling für ihre Dienste. »Sehen Sie mal nach ihr«, sagte sie, »sie liegt so friedlich da.« Im Hinterhof leerte sie die Wasserschüssel Von Mary bekam sie eine Tasse Tee und sie sprachen über Helen, wie bescheiden und lieb sie gewesen sei und wie tapfer sie die letzten Wochen ertragen habe. Und während sie sich unterhielten, öffnete sich die Hintertür und Eliza May und Millicent Drayden betraten die Küche. Sie kamen von draußen, sie waren in den Hügeln spazieren gewesen, länger als eine Stunde, sagte Millicent, denn sie hätten seit Wochen das Haus nicht mehr verlassen. Bevor sie sich auf den Heimweg machte, ging Susan unter dem Vorwand, sie habe ihre Bibel vergessen, wie sie Mary gegenüber behauptete, noch einmal nach oben und klopfte leise an die Tür, hinter der sie das Schluchzen gehört hatte. Als es keine Reaktion gab, drückte sie auf. Der Raum war leer. Das Bett am Fenster war gemacht. Keine Spur von sich wälzendem Kummer, keine unordentliche Bettdecke, kein nassgeweintes Kopfkissen. Von hier aus schaute man auf das Königreich des Todes, den übervollen Friedhof mit dem grauen Kirchturm und dahinter die sich zum Horizont erstreckenden Hügel. Auf der Kommode rechts an der Wand stand eine Reihe von Büchern und auf der Fensterbank lagen vom Heidemoor mitgebrachte Andenken, Steine, bizarre Äste, ein vertrocknetes Stück Holz, gesprenkelte Eier und die Schädel eines Hasen und eines Schafbocks mit verdrehten Hörnern. Susan schlug eins der Bücher auf und auf dem Vorsatzblatt stand in schwungvoller Handschrift ihr Name, Eliza May Drayden. Es war ihr Zimmer.
Sie haben vor 3 Jahren auch schon einmal ein Buch über die Gedichte von Emily Brontë geschrieben. Deiende Ronden heißt das auf Niederländisch. Das könnte man vielleicht so übersetzen wie ausufernder oder sich ausweitender Grund, Boden, so ungefähr. Das ist eine Sammlung der schönsten Brontë-Gedichte für Sie, die Sie selbst auch ins Niederländische übersetzt haben. Außerdem haben Sie sich inspirieren lassen und mit eigenen Gedichten auf Emily Brontë geantwortet. Oft geht es darin, wen überrascht es, um den Tod. Warum lieben Sie die Gedichte von Emily Brontë, die Sie auch in Ihren neuen Roman aufgenommen haben?
Ja, es sind hele, vooral als je vergelijkt met andere 19e-eeuwse Gedichte, es sind hele.
Es ist eine sehr ehrliche und auch recht knappe Lyrik. Die üblichen Gedichte des 19. Jahrhunderts waren ja ziemlich lang und mehrten sich ganz schön aus. Emilys Gedichte aber sind kurz und oft ziemlich zweideutig. Es stecken auch viele Wortspiele drin. Das fiel mir auf, als ich sie übersetzte. Ich habe versucht, sie so zu übersetzen, dass sie dasselbe Metrum bekamen und sich auch reimten, wie im Original. Das war echt schwierig. Ich hatte zuvor noch nie ein Gedicht übersetzt. Das alles hat auch sehr lange gedauert. Es hat sogar länger gedauert, als danach den ganzen Roman zu schreiben.
Ich habe auch sehr lange gedauert, echt länger als über das Buch.
Oh, das ist unglaublich, denn das Buch ist fast 1000 Seiten dick. Das ist ja erstaunlich. Ja. In dem Buch Deiende Gronde entsteht durch die Kombination der Gedichte von Ihnen und der Gedichte von Emily Brontë, die Sie übersetzt haben, finde ich sowas wie eine schöne Doppelperspektive. Und auch in Ihrem Roman jetzt, das Lied von Storch und Dromeda, gibt es eine Vielzahl von Perspektiven, die sich teils bestärken, teils ergänzen, dann aber auch wieder krass widersprechen. Was ist die Wahrheit? Das ist so ein bisschen die große Frage, die diesem Buch zugrunde liegt. Auch eine Frage, die Sie sich vielleicht in früheren Werken stellten. Ich habe mir gestern hier im Buchladen De Mai-Jahren von Ihnen gekauft. Da geht es um Demenz und Gedächtnisverlust oder auch in Der erinnerte Soldat, der ins Deutsche übersetzt wurde, geht es um einen Soldaten, der im Krieg sein Gedächtnis verloren hat und da kommen dann einige Frauen und wollen ihn mit einer neuen Biografie versorgen. Was ist eigentlich wahr? Treibt Sie das Thema Wahrheit um?
Ja, das war schon von Beginn af aan, vanaf mein erstes Buch so. Want ich ärgere mich altijd, ich komme aus der Familie, da sind altijd Menschen, die.
Ja, das ist schon seit meinem ersten Buch so. Ich komme aus einer Familie mit lauter dominanten Leuten und Besserwissern. Das hat mich immer schon geärgert. Für mich ist es sehr wichtig, dass Menschen zwar Meinung haben können, dass ihnen aber immer klar sein muss, dass die Dinge auch ganz anders liegen können. Ich finde es wichtig, dass sich Menschen dessen bewusst sind. Denn wenn man sich seiner Sache allzu sicher ist, entstehen bloß Fronten und Polarisierung. Dabei liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte, oder?
Polarisation und dass Menschen denken, ja, aber die andere ist hartstikke gek, das ist absolut nicht wahr, aber die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte.
Ich finde tatsächlich auch, dass das sehr gut gerade in unsere Zeit passt, wo die Perspektiven immer kleinteiliger werden und sich immer mehr Menschen in einer Art Bubble befinden und irgendwie jeder denkt, dass er recht hat. Und wenn man Ihr Buch gelesen hat, merkt man, so einfach ist das gar nicht. Finden Sie Ihr Buch modern?
Das weiß ich nicht so gut.
Das weiß ich nicht. Manche Leute beschreiben mein Buch auch als postmodern. Als ich es mir ausgedacht habe, war ich mir dessen gar nicht so bewusst. Ich konzentrierte mich anfangs vor allem darauf, den Schreibstil des 19. Jahrhunderts nicht nachzuahmen, sondern in meinem eigenen Text nur anzudeuten. Das betraf die Anordnung der Wörter im Satz und einige altmodisch anmutende Wörter. Ansonsten ist es aber sicherlich ein modernes Buch. Leser aus dem 19. Jahrhundert würden es auf jeden Fall sehr seltsam finden.
Was auch wichtig ist in Ihrem Buch, ist eben die Frage nach der Zeit. Also zunächst mal lernen wir vor allen Dingen den Tod kennen, der eine große Rolle in Ihrem Buch spielt, weil nämlich alle immer irgendwann sterben. Es treten weit über 100 Figuren in Ihrem Roman auf und ja, irgendwann sind sie eben auch alle wieder tot. Wichtig ist das Thema Zeit. Das Thema Zeit wird auch oft adressiert als die Zeit, also die mit einem Großbuchstaben, fast wie ein Eigenname. Erzählen Sie mir doch etwas über Ihre Gedanken, ja, über die Zeit.
Das Begriff Zeit ist sehr interessant. Ich habe vor dem Buch ein paar Bücher gelesen.
Der Begriff Zeit ist sehr interessant. Bevor ich den Roman schrieb, habe ich einige Bücher über Quantenmechanik gelesen, populärwissenschaftliche Bücher. Als Mensch denkt man ja, dass Zeit etwas klar Definiertes ist. Wenn es 12 Uhr ist, ist es halt 12 Uhr. Aber wenn man oben auf einem Berg oder unten in einem Keller sitzt oder wenn man sich mit großer Geschwindigkeit bewegt, dann verläuft Zeit schneller oder langsamer. Zeit ist also nichts immer Gleiches. Es hängt von der eigenen Perspektive ab, wie sich Zeit verhält. Und mit der Quantenmechanik wird es dann echt verrückt. Die Welt besteht aus winzigen Teilchen. Der Mensch entdeckt immer kleinere Teilchen. Und wenn man die Welt der kleinsten Teilchen betrachtet, besteht dort überhaupt keine Zeit. Die Zeit ist wirklich eine sehr seltsame Angelegenheit. Ich denke sogar, dass es Zeit eigentlich gar nicht gibt. Für mich ist sie eine menschliche Erfindung. Naturwissenschaftlich betrachtet handelt es sich um Vorgänge anderer Größenordnungen, aus denen wir dann Zeit gemacht haben. Ich denke deshalb, dass wir die Wirklichkeit nicht tatsächlich verstehen, weil unser Verstand dazu nicht ausgestattet ist.
Ich denke, dass wir gewoon die Wirklichkeit nicht helemaal gut begrijpen, omdat ons Verstand daar niet toe uitgerust ist.
Sie haben jetzt gerade schon 12 Stunden oder 12 Uhr erwähnt als das Ordnungsprinzip eines Tages. Wir haben ja auch 12 Monate zum Beispiel. Die 12 ist sehr wichtig. In Ihrem Buch gibt es 11 Kapitel. Und ich habe mich gefragt, warum 11, warum nicht 12, warum es nicht voll machen? Aber dann dachte ich, nee, es ist eigentlich unglaublich schlau, 11 Kapitel zu machen, denn die Zeit ist nicht an ihr Ende gekommen. Ist das Zufall oder warum haben Sie 11 Kapitel gewählt?
Ich war von Plan, um 13 Hofstücke zu machen.
Ursprünglich wollte ich 13 Kapitel schreiben, als Referenz an die Unglückszahl 13. Aber dann war der Roman schon so lang und dann dachte ich, nee, das wird zu lang. Ich habe also so viel wie möglich gekürzt und habe es am Ende bei 11 Kapiteln belassen. Die 11 gilt in den Niederlanden auch als verrückte Zahl. Das kann man dann natürlich interpretieren. Aber ich finde Ihre Idee dazu interessant.
Das ist wel eine interessante Gedanke, ja.
Ja, in der Tat. Es ist meine Interpretation und es ist eine Interpretation, wie man sehr, sehr viele verschiedene Interpretationen an dieses Buch anlegen kann. Und das ist ja auch tatsächlich das, was wirklich große Literatur ausmacht, dass sie so interpretationsoffen ist. Ich dachte auch noch, auch eine Interpretation von mir, dass in diesem Roman, also das Lied von Storch und Romina, zwar einerseits viele Menschen sterben, auch Eliza May Drayden, dass es aber eben andererseits auch vor allen Dingen um Eliza Mays Nachhall oder ihr Nachleben geht, um die ganzen Spuren, die sie hinterlassen hat. Und dieser Nachhall hat auch etwas Tröstliches für mich fast, so als würden zwar einerseits alle sterben, aber dann ja auch alle so viele Spuren hinterlassen. War das auch ein Thema für Sie?
Ja, absolut. Und das habe ich auch abgeleitet Emily Brontës Leben.
Ja, absolut. Und das habe ich aus Emily Brontës Leben selbst. In ihren Gedichten ging es oft um den Tod, aber auch um das Leben nach dem Tod und wie das aussehen könnte. Im 19. Jahrhundert war man noch sehr gläubig und Emily war auch noch Pfarrerstochter. Verrückterweise hat sie aber auch ein irdisches Nachleben bekommen, denn ihr Buch Sturmhöhe wurde immer berühmter und es wurden etliche Biografien über Emily geschrieben. Da man aber so wenig von ihr wusste, mussten die Biografen sich einiges ausdenken. Und so verraten diese Bücher mehr über die Biografen als über Emily selbst. Jeder von ihnen hat sich seine eigene Emily Brontë geschaffen. So kam ich auf die Idee, dass jeder sich auch eine eigene Eliza May Drayden schaffen kann. Emily Brontë hat also ein reiches Leben nach dem Tod bekommen. aber sie ist halt selbst nicht mehr dabei. Und das ist bei meiner Eliza May Drayden auch so. Deshalb habe ich ihr einfach ein paar Dinge zugeschrieben, von denen ich dachte, dass sie Emily Brontë gefallen hätten. Emily hatte zum Beispiel viele Gedichte darüber geschrieben, dass Tote gerne auf der Heide begraben werden würden, während sie selbst in einer dunklen Krypta bestattet wurde. In ihren Gedichten liegen die Toten im Heideboden und es läuft ein Hirsch über ihren Kopf oder es fliegen Vögel vorbei. Das klingt gut. Dann wird man im Tod eins mit der Natur. Ich dachte, dass Emily das auch gewollt hätte. Ich habe Eliza May Drayden daher auf der Heide begraben. So habe ich Emily das gegeben, was sie sich gewünscht hat.
Auch begraben auf der Heide. Ich habe ihr gegeben, was sie wilde.
Das würde ihr sicherlich sehr gut gefallen. Wie haben Sie den Überblick behalten? Haben Sie zu Hause auch eine Zeichnung gemacht, einen Plan oder wie haben Sie gearbeitet?
Nee, ich habe geen. Ich tue altijd alles in de computer. Dus ich bin maar gewoon begonnen mit schreiben. Und op een gegeven moment, toen begon ik een beetje so die Idee zu kriegen, nou, ich bin het Overzicht.
Nein, ich arbeite nur auf dem Computer. Ich habe einfach angefangen zu schreiben. Irgendwann habe ich aber ein bisschen den Überblick verloren und habe mir dann einen Kalender angelegt. Darin habe ich alle Geschehnisse chronologisch aufgelistet und ich habe notiert, in welchen Kapiteln diese vorkommen. Darin konnte ich dann nachschlagen. Aber im Großen und Ganzen muss man die Sachen beim Schreiben im Kopf haben. Wenn man sich komplizierte Schemata zeichnen muss, dann geht sicherlich irgendwas schief.
Je moet het in je hoofd hebben, want als je een zo'n ingewikkeld schema nodig hebt, dann ist eigentlich al een beetje mis aan het gaan.
Also, Sie arbeiten zu Hause am Computer. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so Ihr Arbeitstag aus? Arbeiten Sie sehr lange, sehr früh, sehr spät abends?
Nein, nein, ich stehe auf und dann tue ich erst was haushaltliche Dinge und so. Und dann gehe ich
nein, nach dem Aufstehen kümmere ich mich erst um meinen Haushalt. Danach gehe ich an den Schreibtisch. Ich arbeite meist so 3 bis 4 Stunden. Aber wenn es gut läuft, dann arbeite ich auch länger. Zwischendurch gehe ich mit meinem Hund spazieren, aber danach arbeite ich weiter. An manchen Tagen komme ich nicht gut voran und dann tue ich auch nicht so viel. Ich habe gelernt, mich deshalb nicht verrückt zu machen. Am nächsten Tag läuft es dann wahrscheinlich wieder besser.
Ich habe gelernt, dass ich da auch nicht Druck auf muss machen, weil der folgende Tag geht es wahrscheinlich wieder besser.
In diesem Podcast Cup Your Coffee, wir fragen immer nach Kaffee. Und ob unsere Gesprächspartner, also Sie, Frau Daniel, gerne Kaffee trinken, brauchen Sie Kaffee zum Wachwerden, vielleicht auch zum Arbeiten? Trinken Sie irgendwas beim Arbeiten?
Nee, ich trinke auch keinen Kaffee, ich kann da nicht so gut gegen.
Nein, ich trinke auch keinen Kaffee. Ich vertrage den nicht so gut. Davon kriege ich zittrige Hände. Das Einzige, was ich manchmal trinke, ist Babykaffee. So nenne ich das selbst. Das ist heiße Milch mit viel Zucker und dazu ein bisschen Instant-Kaffee. Das ist echt lecker. Das ist ein bisschen wie Kakao, bloß halt mit Kaffeepulver.
Ja, das ist eigentlich mehr eine Art von Schokolademilch, aber dann mit Kaffee, sag mal.
Hier im Verlag sitzen wir jetzt auch bei einer Tasse Tee. Sie sind eine Teetrinkerin?
Ich trinke lieber Tee dann Kaffee, ja.
Ich trinke lieber Tee als Kaffee, ja.
In der nächsten Lesepassage, die wir hören, wird auch Tee getrunken, auch wenn das nicht das Hauptthema ist. Wir sind inzwischen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angekommen, und zwar in den USA. Und dort verliebt sich ein gewisser Clyde Middleton in eine Einwanderin aus England, Gabriella. Und die hat verblüffend viele Ähnlichkeiten mit Eliza May Drayden. Sie sieht ihr ähnlich, sie schreibt, sie spielt Klavier und auf ihrem Sterbebett, ja auch sie wird sterben, ruft sie nach einer unbekannten, schon verstorbenen Helen. So hieß ja auch Elizas Schwester. Frau Daniel, ist Eliza gar nicht gestorben, sondern heimlich nach Amerika ausgewandert?
Ja, das muss der Leser selbst beschließen natürlich, ja.
Ja, das muss der Leser natürlich selbst entscheiden. Zu meiner Überraschung gibt es wirklich Leser, die das glauben. Ich selbst glaube das nicht, aber man könnte das schon denken.
Also ich habe es auch gedacht. Ich glaube ja sowieso immer alles, was ich da lese. Also wir hören jetzt, wie auch Gabriella am Ende leider sterben muss an Krebs. Gegen die Schmerzen bekommt sie Opiumtabletten. Eigentlich soll sie maximal 3 Tabletten pro Tag nehmen, doch das reicht in der Endphase nicht mehr aus. Es liest noch einmal Jan Jaroschek.
An diesem Abend gibt ihr eine 6. Pille und sie schwebt in ihrem Opiumrausch davon. Ihre Augen haben die Farbe eines leicht bewölkten Himmels. Ihre Pupillen sind so klein wie ein Stecknadelkopf und verworrene Monologe fließen von ihren Lippen. Sie erzählt von Percy und dem Schiff, mit dem sie nach Amerika gekommen ist, und auf dem sie jetzt ins Jenseits übersetzen werde, sagt sie. Sie wolle aber kein Seemannsgrab, weil sie nicht schwimmen könne. Und in nebulösen Gesprächen mit Menschen, die nur sie an ihrem Bett sitzen sieht, spricht sie mit einer Frau, die Helen heißt. Er hat keine Ahnung, wer das sein soll. In einem klaren Moment, bevor er ihr die nächste Pille verabreicht, fragt er sie, ob er Helen über ihre Krankheit informieren soll. Wen? Fragt sie erstaunt. Helen, wiederholt er. Aber sie antwortet nicht. Später, als sie wieder zwischen Traum und Wirklichkeit schwebt, schließt er aus ihren Worten, dass sie jetzt gleich zu Helen will, und er geht davon aus, dass Helen tot ist. Einsam und allein sitzt er auf dem Stuhl an ihrem Bett. Seit fast 25 Jahren sind sie verheiratet, und er hat keinen blassen Schimmer, wer die Frau ist, an die sie in ihren letzten Tagen denkt. Am Morgen erwacht sie nach einer unruhigen Nacht, er gibt ihr eine Tablette, er hat aufgehört, sie zu zählen. Sie hat schrecklichen Durst. Er schiebt seinen Arm unter ihre Schultern und hebt ihren Kopf ein Stückchen an. Mit Ach und Krach kann er ihr einen Schluck Wasser einflößen. Sie stöhnt, als er sie ins Kissen zurückgleiten lässt. Gott hat mich verlassen, flüstert sie mit geschlossenen Augen und versucht, ein ironisches Lächeln aufzusetzen. Er streicht ihr durchs klamme Haar und versichert ihr, dass er über sie wache. Aber er weiß nicht, ob sie ihn überhaupt hört. Er geht nach unten, um für sie beide Tee aufzusetzen. Er starrt abwesend aus dem Fenster, während er darauf wartet, dass das Wasser auf dem Herd zu kochen beginnt. Es ist ein frischer Frühlingsmorgen. Sonnenflecken tanzen über die Bleichwiese in die Küche hinein und er ist so müde, dass sein Kopf vollkommen leer ist. Kein Gedanke an später, an früher, an sie, kommt in ihm auf. Es gibt nur die Sonne und die zögernd zwitschernden Vögel, als sie sagt, vergiss nicht, das Klavier zu verkaufen. Er entgegnet, dass es sein Geschenk für sie ist. Eben deshalb, sagt sie. Sie scheint hinter ihm zu sitzen, er weiß genau wo. Auf ihrem Stuhl am Küchentisch, den Rücken zur Wand, das Gesicht zum Fenster. Und auch sie beobachtet, wie die Sonnenflecken über den Fensterrahmen in die Küche huschen. Sie kann aber unmöglich hier sein, das ist ausgeschlossen. Doch das Gefühl ihrer Nähe, ihre ruhige Stimme, sogar ihr Geruch, nicht der nach Krankheit und Verwesung, der im Schlafzimmer hängt, sondern der sanft-süße Geruch von früher, alles wirkt so echt. Er wagt es nicht, sich nach ihr umzudrehen, dann würde sie verschwinden. Er bleibt reglos stehen und saugt diesen gnädigen Moment auf. Es ist, als hätte die Zeit kehrt gemacht, um ihn zu trösten. Sie steht auf, er hört, wie sie den Stuhl zurückschiebt und das Rascheln ihres Kleides, als sie zur Tür geht. Nein, sagt er laut, Gabby. Und sie flüstert mit heiserer, tränenüberströmter Stimme, ich habe solche Angst. In einer plötzlichen Regung dreht er sich zu ihr um und natürlich ist sie nicht da. Ihr Stuhl steht unberührt unter dem Tisch und die Sonnenflecken spielen ungerührt auf der Tischplatte. Er rennt aus der Küche in den Korridor und die Treppe zum Schlafzimmer hinauf, nimmt zwei Stufen auf einmal. Er weiß es schon, bevor er oben ankommt, sie ist tot. Ihre Augen starren ihn an, als er am Bett niederkniet. Das Wintergrau, das er so sehr liebt, wird fast vollständig von dem nächtlichen Schwarz ihrer Pupillen verdrängt. Sie liegt auf der rechten Seite, das Gesicht erwartungsvoll zur Tür gewandt, obwohl ihr diese Haltung die meisten Schmerzen bereitet hat. Es ist, als hätte sie ihn in den letzten Augenblicken ihres Lebens auf der Schwelle stehen sehen und versucht, Abschied von ihm zu nehmen.
Man braucht viel Zeit, um ihre Bücher zu lesen. Anfangs waren ihre Bücher noch recht schmal, aber sie wurden dann immer dicker, insbesondere zuletzt. Der erinnerte Soldat hat in der Übersetzung 820 Seiten und das Lied von Storch und Dromedar hat nun knapp 1000 Seiten sogar. Wie kommt es denn, dass Ihre Bücher immer dicker werden? Werden Ihre Projekte immer größer? Trauen Sie sich auch mehr?
Immer wenn ich mit einem neuen Projekt beginne, denke ich, diesmal schreibe ich ein dünnes Buch. Aber naja, im Schreibprozess begegnen mir immer so viele interessante Dinge, die ich so gerne ins Buch integrieren möchte. Und das wird dann immer dicker. Aber ich versuche immer ein dünnes Buch zu schreiben, auch wenn es am Ende nicht klappt. Aber ich hoffe bei dem, an dem ich gerade arbeite. Dicker als das Lied von Storch und Dromedar darf es wirklich nicht werden, finde ich.
Ihre letzten Romane, die ziehen nun auch aus in die große, weite Welt. Also sie werden auch in etliche Sprachen übersetzt. Endlich. Also das Lied ist schon erschienen auf, ich habe es auf ihrer Website gesehen, anjettdanie.nl. Da steht, dass das Lied schon erschienen ist auf Tschechisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch und Deutsch. Und es wird noch erscheinen auf Kroatisch, Dänisch, Englisch, Mazedonisch, Slowenisch, Japanisch, Spanisch, Finnisch, Arabisch und Französisch. Das kommt alles in nächster Zeit noch hinterher. Das ist eine Explosion an schriftstellerischer Wirksamkeit. Wie fühlt es sich an, jetzt auch in anderen Ländern gelesen zu werden?
Ja, das ist echt wunderbarlich, weil das Wort auch auf sich.
Das ist wirklich wunderbar. Ich finde auch den Kontakt mit den Übersetzern so schön. Die machen daraus jedes Mal ein neues Buch. Die übertragen mein Buch in eine andere Sprache und kommen mit komischen Problemen zu mir. Auf ihre Fragen wäre ich selbst nie gekommen, weil ich ihre Sprache nicht spreche. Tschechisch oder Japanisch. Davon verstehe ich ja kein Wort. Ja, es ist wirklich wunderbar, dass so viele Menschen im Ausland nun meine Bücher lesen. Und ich brauche dafür weiter nichts zu tun. Ich muss nur die Fragen der Übersetzer beantworten. Meine Texte vervielfältigen sich von selbst.
Die englische Übersetzung von Der erinnerte Soldat, ihr vorheriger Roman, der war in der Kategorie Übersetzung sogar für den National Book Award in den USA nominiert. Ein großer Erfolg. Hat es Sie verändert, plötzlich so bekannt zu sein?
In Nederland wel, want na de herinnerde soldaat die verkocht al.
In den Niederlanden schon, aber erst nach Der erinnerte Soldat, der sich ziemlich gut verkaufte. Und das Lied von Storch und Dromedar war dann auch ein enormer Erfolg. Bis dann hatte ich mehr als 30 Jahre lang als ziemlich unbekannte Autorin gelebt. Und dann kam die Bekanntheit geradezu über mich. Plötzlich musste ich lauter Interviews geben. Anfangs dachte ich, dass ich allen Anfragen nachkommen müsse. Aber nach einiger Zeit lernte ich, dass ich Grenzen setzen muss. Sonst überlebt man das nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich verändert habe, aber mein Leben hat sich sicherlich verändert. Nicht mein Schreiballtag, aber der Blick auf mein Leben. Menschen nehmen nun auch mehr von mir an. Sie finden mich wichtiger als früher. Sie hören jetzt auch besser zu.
Sie finden mich belangreicher. Sie lauschen besser nach mir. Ja.
Ja, Sie geben mehr Interviews, unter anderem auch für Copy Coffee. Und die Übersetzer, wie Sie sagten, es gibt so viele Übersetzungen, die stellen dann auch Fragen. Aber Sie können trotzdem weiterarbeiten. Das heißt, Sie arbeiten schon wieder an was Neuem?
Ich werke wohl an einem neuen Buch, ja. Aber das geht doch
nicht. Ja, ich arbeite wieder an einem neuen Buch. Aber das wird doch ein Weilchen dauern. Das ist ein kompliziertes Projekt, wofür ich auch viel recherchieren muss. Ich freue mich, wieder an einem neuen Buch zu arbeiten. Nach Das Lied von Storch und Dromedar habe ich 2 Jahre lang nicht viel geschrieben. Dafür muss man Ruhe im Kopf haben. Aber damals war viel los mit Interviews und Rezensionen und so. Als ich schließlich wieder am Schreibtisch saß, fühlte ich mich wieder mehr wie ich selbst. Davor hatte ich mich, verloren ist ein zu großes Wort. Aber ich war mir selbst etwas entfremdet.
Das ist ein großes Wort, aber doch anders geworden. Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie gut, dass Sie jetzt wieder arbeiten können. Und es klingt danach, als würde es doch kein ganz dünnes Buch werden.
Das kann schon sein, aber ich bemühe mich, dass es ein dünnes Buch wird.
Gut, wir sind gespannt. Jetzt lesen wir erstmal den großartigen Roman Das Lied von Storch und Dromedar. Ulrich Faure hat den Roman aus dem Niederländischen übersetzt. Erschienen ist er bei der Friedenauer Presse, die zu Mattes und Seitz gehört, wo auch ihr vorheriger Roman Der erinnerte Soldat erschienen ist. Anja Daniel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich auch bedankt, ja.
Und dies ist die 39. Folge unseres Podcasts Kopje Koffie. Über die Jahre ist eine richtige Hörbibliothek zur neuesten Literatur aus Flandern und den Niederlanden entstanden. Zuletzt waren dabei die Autoren Daan Hemer van Vos und Sascha Bronwasser, Pieter Waterdrinker und Leon de Winter. Der Podcast ist auf allen gängigen Streamingdiensten verfügbar. Hören Sie sich gern auch die anderen Folgen an.
Kopje Koffie. Der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam und der Niederländischen Botschaft in Berlin in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Anjette Daniel wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Stiftung für Literatur Amsterdam 2025. Moderation und Übersetzung Katharina Borchardt. Die Übersetzungen wurden von Dela Dabulamansi eingesprochen. Textlesung Jan Jaroschek.